Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen so ist, aber langsam kommen die Spechte zurück, die Vögel zurück. Es geht wieder los und das ist wunderbar. Es geht auch bei uns wieder los und das, wir müssen es vielleicht kurz aufklären. Sorry, das ist jetzt irgendwie das zweite Mal hintereinander, dass wir ein bisschen gefailt haben. Aber tatsächlich ist es wirklich so. Wir sind auch, man mag es kaum glauben, Menschen mit Dingen, die passieren können. Und dementsprechend hatten wir in der letzten Woche leider keine Folge für euch und haben aber auch das nicht richtig announced. Und es war einfach too much für uns beide. Und es war auch so, dass du, Sarah, sogar noch ein wenig gestruggelt hast, ne? Hallo
erstmal. Ja, ich hatte noch Hallo und guten Morgen. Ja, letztendlich, wir hätten es gerade noch schaffen können. Wir wollten noch auf den letzten Drücker aufnehmen und dann kam aber eine Migräne dazwischen. Also, und so will mich keiner hören. Nee, tatsächlich. Also es ist manchmal, da wir ja auch immer taufrisch aufnehmen wollen, so gut es geht, ist das dann halt eben auch manchmal dann so, dass es dann doch nicht geklappt hat dienstags. Mensch, Entschuldigung.
Alles gut. Ich glaube, sowas wird wahrscheinlich jeder verstehen. Und wenn du dann auch noch Hunde hast und noch einige mehr als einen, dann wird es manchmal vogelwild. Und das ist ja auch das Thema heute. Eine Begegnung, die ich hatte, die aber oft passieren kann. Und gerade dann, wenn man ja im Wald unterwegs ist, auf Feldern unterwegs ist, in Gebieten unterwegs ist, wo viele Hunde sind. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass es Momente gibt, wo man da steht und denkt so, okay, ich habe jetzt ein paar Tage Hunde, aber und jetzt? Was passiert denn jetzt? Aber bevor wir über diesen Moment sprechen und über die Folgen und über das, was man so machen kann, brauchen wir natürlich unbedingt den Hundemoment der Woche von Sarah Novak.
Ja, und zwar folgendes. Eine Labradorhündin, die jetzt seit einigen Monaten immer wieder zu kämpfen hatte mit Durchfall, mit Erbrechen. Die hat er insgesamt ziemlich abgenommen. Also, und man wurde nicht wirklich schlau. Was ist das? Da wurde Blut genommen, da wurde auf Parasiten getestet, da wurde großes Blutbild, alles, ne? Man gab dann Antibiotikum, dann hat man nachher gedacht, na okay, vielleicht ist ja auch der Durchfall jetzt wegen dem Antibiotikum, also irgendwie immer so ein Hin und Her. Und man hat nicht so richtig rausfinden können, was ist da eigentlich los. Bis jetzt irgendwann doch auch mal ein ganz großer Allergietest gemacht worden ist mit allen möglichen Lebensmitteln. Also es wurde bei fast allen Lebensmitteln halt geguckt, was ist da, was könnte da sein. Und letztendlich ist jetzt dabei rausgekommen, dass diese Hündin auf Original sozusagen fast alles allergisch ist. Also mit wenigen Ausnahmen.
Oh Gott.
Vor allem aber auf alle Fleischarten, auf fast alle Getreidearten, Gott sei Dank außer Kartoffeln und Reis. Dann ist die allergisch auf jede Art von Obst, auf ganz viel Gemüse. Gott sei Dank nicht Erbsen und nicht Linsen, weil dann kann man da jetzt die Proteine herholen, wenn man ja schon auf jede Art Fleisch allergisch ist. Sie ist allergisch auf jede Art von Milchprodukten. Also unglaublich. Also ein hochallergener Hund. Und was ich da halt so interessant dran finde, ist, man geht erst so die ganzen Standardsachen ab, weil der Hund hat ja bisher immer alles vertragen und plötzlich entsteht da diese Magen-Darm-Erkrankung und natürlich geht man nicht gleich hin und denkt, das ist eine Allergie, weil die kommt ja nicht von heute auf morgen, denkt man. Ja, aber offensichtlich dann schon auch. Also Allergien entstehen und entwickeln sich und es kann gut sein, dass ein Immunsystem das über einen langen Zeitraum kämpfen konnte und plötzlich dann eben nicht mehr. Und dann dann kommen immer mehr Durchfälle, immer mehr, also wie gesagt, der Hund wurde immer dünner und dünner, weil der halt immer wieder Durchfall und Erbrechen gehabt. Ja, und jetzt am Ende weiß man es. Und jetzt muss man erstmal gucken, wie man das alles zusammenbaut und welche Art Futter man da geben kann und so. Aber naja, man muss halt über den Tellerrand hinwegschauen. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, man darf halt nie aufgeben bei der Diagnostik und immer weiter suchen und immer weiter gucken, bis man dann einen Befund hat. Also ja, und die Geschichte finde ich halt super spannend und krass und wollte sie einfach dann jetzt mal hier erzählen als mein Hundemoment der Woche, auch wenn es jetzt nicht mein Hund war.
Krass. Ja. Krasse Geschichte.
Und bei dir?
Bei mir war es ganz einfach, aber wunderschön. Ich habe Anton wieder getroffen. Und Anton, also man muss dazu sagen, es sind auch, also ich mag nicht nur Anton. Anton ist ein Dalmatiner. Und Dalmatiner finde ich so, ja, boah, ja, also ist jetzt ganz okay, aber ist jetzt irgendwie auch nicht so mein, ich finde diese Mischlingsköter ja immer ganz lustig. Und also ich will jetzt hier nicht die Dalmatiner-Gang abhaten, nicht falsch verstehen, aber naja, und Anton ist ein sehr großer Rüde, ein sehr großer Dalmatiner, sehr muskulös, sehr, hallo, hier bin ich. Und das ist die eine Seite von Anton und die ist auch immer sehr, sehr ja, an der Oberfläche. Und ich hatte Anton oder wir haben Anton längere Zeit nicht gesehen und plötzlich tauchte etwas Schwarz-Weißes im Wald auf. Und das konnte nur Anton sein. Und dann habe ich auch seine Besitzerin begrüßt und wir hatten uns auch wirklich auch längere Zeit nicht gesehen. Und das Tolle ist bei diesen Dalmatinern ja oft, dass die lachen können. Das ist ja bei Dalmatinern mehr als bei jeder anderen Hunderasse gefühlt zumindest. Und der hat sich gefreut. Und dann ging quasi so der ganze hintere Teil dieses Hundes, also der Schwanz wedelte und der hintere Teil des Hundes sind gleich mit vor Freude. Und er ging in so eine geduckte Haltung und bleckte so die Zähne. Und das war so schön anzugucken, vor allen Dingen, weil das macht er halt eben einfach nur in allerhöchster Not, wollte ich gerade sagen, aber wenn das Happy Level ganz oben ist. Und das war augenscheinlich der Fall. Das ist ein ganz kleiner Moment, aber es ist ein toller Moment, weil du einfach so siehst, so ja, yeah, dass ich meine, dieses Lachen wird wahrscheinlich immer so menschlich überinterpretiert, aber es ist halt einfach Freude pur und so diese Freude pur zu sehen bei einem Hund, einfach nur, weil er Leute sieht oder Hunde auch sieht, es ging ja dann miteinander Hunden weiter, so eine Reaktion zu zeigen, finde ich halt auch immer wieder wunderbar. Das sind so die Momente eigentlich, die, ja, deshalb hat man ja Hunde eigentlich, ne? Genau wegen solchen Sachen. Aber ich habe das nie. Ist es wirklich ein Lachen? Ist es schon Freude, ne? Ja, ist es schon. Oder ist es?
Also du meinst wirklich, dass er die Mundwinkel ganz weit nach hinten zieht und Zähne zeigt, ne? Und dann wird die, der kräuselt die Oberlippen.
Ja.
Jein. Es kann natürlich aus Freude. Das ist die Aufregung dann mehr, ne? Die dazu führt, dass er das zeigt. Die Ronja zeigt das, aber sie zeigt das meistens, wenn sie beschwichtigt.
Ah ja.
Also oder in Momenten, wo sie sehr, sehr aufgeregt ist. Das tut sie tatsächlich oft, wenn ich nach Hause komme. Dann ist sie unglaublich aufgeregt. Aber sie macht es auch, wenn zum Beispiel Beef in der Bude ist. Ja, und ich sie dann anspreche und sie dann sagt, oh, ich muss beschwichtigen, hier ist schlechte Stimmung. Dann wird sie das auch zeigen.
Okay.
Also heißt, auch hier, ich glaube nicht, dass also das fällt zum Beispiel nicht in das Repertoire aller Hunde. Das sieht man, finde ich, tendenziell eher sehr selten, dass die Hunde das so stark zeigen oder überhaupt so zeigen. Und ich glaube, das kann halt viele Gründe haben, aber in erster Linie würde ich sagen, bei extremer Erregung wird das gezeigt. Und die kann natürlich total positiv sein, wie jetzt in eurem Fall, kann aber auch jetzt wie in Ronjas Fall sein, wenn sie beschwichtigt. Und das ist bei ihr mit dem ganzen restlichen Körper ganz klar zu erkennen, dass das in dem Moment nicht Freude oder ein Lächeln ist, sondern einfach ein Beschwichtigen und ein Stressding.
Das war es bei Anton nicht. Da war nichts mit Beschwichtigung. Das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob das überhaupt zu seinem Repertoire gehört, zu beschwichtigen, aber er ist sonst schon sehr ja, schon ein tougher Typ, muss man sagen. War auch ein guter Typ, sehr freundlicher Typ.
Ach, wie schön.
Ja, aber genau auf derselben Hunderunde ist genau das passiert, was so ein bisschen Thema auch heute sein soll. Nämlich Situationen, in denen man so ein bisschen wie der Ochs vom Berg da steht und denkt so, gut, wie lösen wir denn das jetzt nun? Und die Situation war eigentlich recht einfach und dann doch wieder kompliziert, weil ich im Wald war, bog um eine Kurve herum irgendwie so und hinter der Kurve stand eine Frau mit zwei Hunden. Einer war an der Leine und zwar recht kurz. Der andere war von der Leine ab. Meine Hunde waren von der Leine ab. Ich orientierte mich eigentlich an ihrem Hund, der von der Leine ab war. Sie wurde dann aber sehr laut und schrie, ich möge bitte meine Hunde an die Leine nehmen. Das war aber dann schon auch sehr nah dran. Der Rückruf hat Gott sei Dank geklappt, bis auf Bella, die ein bisschen nach vorne gelaufen ist, die sich dann aber auch hingesetzt hat. Und die Situation war gelöst, zumindest mal für diesen Moment. Aber ich habe dann auch gefragt, wenn sie zwei Hunde haben und einer ist an der Leine und einer von der Leine, wie soll man dann wissen, dass man die Hunde an die Leine nimmt besser? Oder was erwarten sie denn dann, dass sofort alle automatisch sich an dem Angeleinten oder an dem Unangeleinten orientieren? Und das konnte sie mir nicht beantworten. Sie sagte einfach nur, ja, der, den sie an der Leine hatte, kommt halt mit Hunden überhaupt gar nicht klar. Man solle sich dann ja logischerweise an dem Hund orientieren, der an der Leine ist. Ich gesagt habe, ja, grundsätzlich verstehe ich das, aber in meiner Welt wäre es eher so gewesen, dass wenn sie zwei Hunde hat, sich der andere auch ein Stück weit an ihrem orientieren muss, der an der Leine ist, weil sonst wird es immer Missverständnisse geben, egal, weil wir können ja nicht hell sehen, was sie denkt. Und wir können ja nicht halt sehen, warum der alleine ist. Könnte ja auch gut sein, dass es einfach nur deshalb ist, weil der wegläuft, zum Beispiel. Also die Gründe sind ja nicht klar. Und man kann in der kurzen Zeit nicht kommunizieren. Und die Frage ist einfach völlig weird. Was machst du denn da?
Also wenn du mich fragst, hat das nichts damit zu tun, was sie möchte, sondern in dem Fall dann wiederum, was du möchtest. Weil sie hat ja nur einen unangeleinten Hund und erwartet jetzt, dass du den Hund oder deine Hunde an die Leine nimmst, obwohl ihrer unangeleint bleibt. Ja. Und hier ist ja das Problem, ich kenne ja ihren unangeleinten Hund. Mir ist der Hund an der Leine, der bei ihr an der Leine ist, ist mir komplett egal. Mir geht's jetzt nur um den Hund, der unangeleint ist. Weil wenn ich jetzt meine Hunde an die Leine nehme, ihrer bleibt unangeleint und rennt dann in meine Hunde rein, dann habe ich ja ein Problem. Und womöglich, also wenn möglicherweise, wenn meine Hunde sich angeleint in so einer Situation hilflos fühlen und dann reagieren würden. Also wäre bei mir definitiv auch der Fall. Und deswegen würde ich immer sagen, wenn du einen unangeleinten Hund hast, musst du halt natürlich auch damit leben, wenn andere Hunde unangeleint sind, weil das oftmals ein besseres Zusammentreffen ist, als einer an der Leine und einer nicht. Wenn sie möchte, dass andere ihre Hunde an die Leine nehmen, muss sie ihren Hund anleihen. Weil sonst wird das Zusammentreffen womöglich nach hinten losgehen. Was ich immer tun würde in so einer Situation, wäre meine Hunde eine Freifolge nehmen, also heißt hinter mich holen, sie ins bei mir holen, also eng zu mir holen, aber nicht an die Leine nehmen. Weil wenn ihrer jetzt losschießt, den ich ja jetzt nicht einschätzen kann, den freilaufenden Hund, dann kann ich meine ja noch freigeben. Ich hätte ehrlicherweise in dieser Situation direkt zurückgerufen, ja, mache ich sehr gerne, sie bitte auch. Ne? Weil also ich nehme super gerne meine Hunde an die Leine, bin ich komplett dabei, bin ich super einverstanden mit, aber da muss sie ihren auch an die Leine nehmen, weil ich gehe das Risiko nicht ein, dass wir unsere Wege sich kreuzen und ihr unangeleinter Hund spontan bei mir in meine Angeleinten reinknallt. Und es ist natürlich, wenn das alles auf so engem Raum passiert und man so kurz voneinander ist, ist das so viel Diskutiererei und unheimlich viele Emotionen und super nervig und super ätzende Scheißsituation. Ich muss dir eine Sache sagen, das sind genau die Situationen, wegen denen ich immer super gerne irgendwo spaziere, wo sowieso möglichst viel Platz ist und keine anderen Menschen, weil ich das nicht mehr aushalte. Also nachdem ich jetzt so viele Dutzende Jahre Hundehalterin und Hundetrainerin bin und so viele Hunderte und Tausende solcher Situationen erlebt habe, hängt mir das so zum Hals raus, diese Diskutiererei und diese Animositäten und diese schlechte Stimmung und diese Erwartungshaltung, das kotzt mich so hart an. Es könnte so einfach sein, einfach aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und es ist jedes Mal so ein Scheiß diskutieren und das nervt mich so doll. Und das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, ne? Da kommt jemand mit einer Erwartung an dich und erfüllt sie selber schon mal nicht. Also.
Und das ist genau mein Punkt eigentlich. Das ist, du stößt da bei mir total offene Türen ein, weil ich weiß es nicht, ob das jetzt einfach nur eine Wahrnehmung ist oder ob man sich das einbildet, aber ich habe das Gefühl, die Welt wird manchmal echt immer irrer. Und die Diskussionen, gerade dann, wenn es um so persönliche Sachen geht und ist ja nun was sehr Persönliches, gehört also zu einem, die werden immer krasser. Und auch Auseinandersetzungen werden vom Sound her auch irgendwie immer krasser. Und jetzt hast du da sehr, sehr viel Vorsprung in solchen Diskussionen. Also mir reicht es ja schon ewig lange irgendwie, ne? Weil es einfach auch, deshalb gehe ich eigentlich nur noch in Gebieten spazieren, wo ich weiß, die Hundebesitzer sind alle cool.
Ja, und auch da passiert dir das dann trotzdem immer
ja,
mal.
Ja, das war so. Das war in so einer Ecke, ja. Ne? Das war in so einer Ecke. Ich kannte die Frau jetzt auch nicht. Also das war mir gänzlich unbekannt. Mhm. Vielleicht neu zugezogen, keine Ahnung. Also wir sind ja nun alle Menschen und wir haben ja irgendwie auch alle unsere, ja, unseren Charakter und vielleicht auch einfach unsere charakterlichen Schwächen vielleicht auch und so. Also ja, muss man irgendwie mit dealen. Aber ich denke immer so, die gemeinsame Schnittmenge Hund, oder vielleicht ist das auch in meiner Welt so romantisch, die muss doch irgendwie eigentlich eher einen, anstatt dass sie entzweit. Und das ist so was, was scheinbar überhaupt nicht der Fall ist. In solchen Situationen zeigt sich das. Und ich hätte mir auch eher gewünscht, dass sie, wenn sie weiß, also um diese Situation weiß, dass sie selber irgendwie dafür sorgt, im Vorhinein schon, dass so eine Situation erst gar nicht passiert. Also in meinem Verständnis ist es so, wenn ich weiß, einen Hund kann ich nicht ableinen, dann sorge ich doch dafür, dass es keine doofe Situation gibt. Weder für den Hund, noch für andere Hunde. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch öfter mal besprochen haben in einigen Folgen. Dass so dieses ich, Hauptsache ich und meine Hunde und alles andere ist egal. So dieses wenig Vorausschauende, ne? Und das ist wenig auch gucken, was können eigentlich andere denn irgendwie, wie können denn andere durch mich oder meine Hunde in eine doofe Situation kommen? Das ist gar nicht so richtig auf dem Radar.
Weißt du, was ich denke? Ich denke, du hast eben das Richtige angesprochen, als du gesagt hast, der Sound ist das Thema. Und das sehe ich nämlich auch so. Die Art und Weise, wie man Dinge sagt und wie man miteinander umgeht, das ist das eigentliche Problem. Weil dadurch, muss ich auch zugeben, versperre ich mich dagegen, Verständnis dann noch zu haben. Weil ich finde, einen Hund nicht ableinen können, mega okay. Was kann eine Milliarde Gründe haben? Habe ich gerade hinter mir zwei Hündinnen in der Standhitze, kann ich auch nicht ableinen. Es gibt ja super Gründe immer, warum man einen nicht ableint. Und trotzdem haben wir ja alle die Berechtigung, überall spazieren zu gehen, wo wir wollen. Aber die Art, wie wir den Mitmenschen begegnen und um Unterstützung bitten, um die geht es nämlich. Und wenn ich beispielsweise jetzt diese Frau bin und aus egal welchem Grund meinen einen Hund nicht ableinen kann, ja, was mir durchaus auch passieren würde selber, dann nehme ich entweder den weiteren Hund bei der Begegnung auch an die Leine und signalisiere damit, ich möchte hier keine Kontakte machen, bitte lasst uns die Hunde alle an die Leine nehmen, oder aber ich würde mindestens den freilaufenden Hund am Halsband halten und damit signalisieren, ich gehe jetzt kurz auf Seite, bitte zieh vorbei. Es gibt ja auch körpersprachlich auch Signale, die man sich senden kann, die halt mitteilen, ich bin in einer besonderen Situation, ich möchte die gar nicht erklären, ich möchte nur einfach jetzt gerade keinen Kontakt und keine Diskussion, bitte lauf vorbei an mir oder lass uns irgendwie cool aneinander vorbeiziehen, ohne dass es irgendwie ätzend wird. Und das funktioniert ja auch eine Million Mal total gut. Das zeigt mir ja immer wieder, dass das möglich ist, weil ich habe ja viel, viel mehr gute Begegnungen mit anderen Menschen, wo ich auf andere Leute treffe, die mega cool auf uns reagieren oder ich ganz cool auf die reagiere, abhängig davon, wer jetzt gerade Unterstützung braucht. Das trifft ja auch auf jeden Mal zu. Ja, aber wenn meine Hunde alle gut dran sind, kann ich die auch alle entspannt rumlaufen lassen. Habe ich zwei Standhitzehündinnen, kann ich das eben nicht. Dann bin ich jetzt mal in der Situation, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Oder du hast einen kranken Hund oder. Ne? Also es gibt ja tausende von Gründen, warum das so sein könnte. Und das klappt ja super oft richtig gut. Und das ist ja der Beweis, dass das ja an den Menschen liegt. Weil ganz häufig klappt's ja. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss es ja auch an den Menschen liegen, dass es nicht klappt. Und dieses, ich treffe auf jemanden anders, dann schreie ich da schon halb hektisch und panisch, mal nehmen Sie Ihren Hund an die Leine, hab selbst meinen Hund nicht an der Leine, erwarte jetzt, dass der seine Hunde an die Leine nimmt, der kann meinen freilaufenden Hund nicht einschätzen, ich habe den womöglich gar nicht schnell genug rangerufen oder ich finde das alles so, ne? Warum dieses Theater? Warum diese Diskussion? Warum diese Erwartungshaltung? Warum nicht einfach hingehen und sagen, ich gehe jetzt in Vorkasse, ich regel mal meine Sache gerade hier. Und ganz ehrlich, wenn ich habe ja auch einen Hund, wie die Boogie zum Beispiel, die in so Begegnungen echt nicht gut ist, die auch gar keinen Bock da drauf hat. Und wenn das der falsche Hund ist, dann wird die dem auch Bescheid geben. Super unangenehm, braucht man alles nicht, will ich nicht. Also entweder habe ich der Hündin beigebracht, sich hinter mich zu stellen, oder aber die trägt einen Maulkorb. Ja, damit ich einfach in so Situationen entspannt agieren kann und wir, also immer abgesehen davon, dass die Stimmung ja aufheizt, wenn die Menschen im Stress sind, und das überträgt sich auf die Hunde, das ist ja das alte Lied, haben wir ja auch schon tausendmal drüber gesprochen, die hat also einen Hund an der Leine, der nicht gut mit Artgenossen ist, und es entstehen stressige Situationen bei Begegnungen mit Artgenossen, weil sie ja Angst hat, es könnte zu einer Begegnung kommen, korrekt?
Ja.
Also verschlimmert sich ihr Problem jedes Mal bei jeder Begegnung, weil der Hund spürt und riecht und merkt, die hat auch Stress, wenn wir Begegnungen haben. Also heißt, der Teufelskreis, der zieht sich ja immer nur weiter. Das ist, sie arbeitet gar nicht im eigenen Sinne. Sie sollte sich ja entspannen. Das heißt, sie müsste jetzt ganz dringend die Situation gut handeln, indem sie den zweiten Hund auch an die Leine nimmt, damit es keine Diskussion, damit man entspannte Begegnungen hat. Oder sie packt dem einen, wenn sie sagt, nee, der andere Hund, der soll unbedingt frei laufen, weil, ist egal warum, dann kommt halt ein Maulkorb auf den Hund, der nicht gut zurechtkommt. Dann kann man sich ja entspannen. Und sich zu entspannen ist halt Therapiepunkt Nummer eins.
Und ich glaube, genau das ist das Problem, dass man eben die Verantwortung dem Hund gibt eigentlich, ne? Und nicht selber die Verantwortung trägt und einfach auch das, was ich vorhin gesagt habe, eben dieses vorausschauende Moment auch aufbaut und auch sich erstmal selber hinterfragt, so, ist das eigentlich cool, dass ich überhaupt so durch den Wald gehe? Das wird ja nicht das erste Mal gewesen sein, sondern, keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch schon ein gelernter Prozess, dass der eine an die Leine kommt und der andere von der Leine weg ist. Das heißt, im allerdöfsten Fall ist es so, dass so eine Situation, wie die da entstanden ist, dass sie die dreimal am Tag hat. Und das dann halt aber auch jeden Tag. Ist ja auch ein Stück weit vorprogrammiert. Also zumindest, wenn du da in der Ecke spazieren gehst, dann weißt du einfach, da ist jeder Hund von der Leine ab. Es kann mal passieren, und das ist mir tatsächlich jetzt auch in den letzten Tagen auch wieder passiert, dass dann eben auch wieder eine Frau mit komplett kurzer Leine. Und dann geht die dann halt mit einer Hündin in Standhütze durch ein Gebiet, wo wirklich wahnsinnig viele Hunde unterwegs sind. Warum man sich selber und den Hund so einem Stress aussetzt. Und das ist purer Stress gewesen. Also Jetzt sind meine Hunde, das weißt du, auch die alle Rüden sind kastriert und die schnüffeln nur einmal kurz, wenn überhaupt. Ich habe sie auch im Griff und kann sie da auch weglocken. Selbst von der Hündin in Standhütze. Aber dann gehst du 3 Meter weiter und dann siehst du ausgewachsene junge Rüden, die sagen, hey, Chaka, das ist ja geil, lass mal bumsen. So.
Es ist halt eine echt schwierige, ganz schwierige Situation, die total schwer für mich zu bewerten ist, weil ich auch gar nicht weiß, wo das ist und wie viele Möglichkeiten diese Frau hat, weil ich sie nicht kenne. Aber ehrlicherweise muss ich zugeben, eine Hündin in der Standhitze in ein Gebiet zu bringen, wo viele Hunde freilaufend sind, zu einer Zeit, wo vielleicht auch viele unterwegs sind, bringt ja nicht nur super viel Ärger für die Hündin, sondern eigentlich für alle mit. Es entstehen womöglich Keilereien zwischen den Rüden, weil eine läufige Hündin in der Standhitze unterwegs ist. Was meinst du, wie die zueinander stehen dann? Das heißt, es könnte sein, dass nachher sich sonst wie viele Rüden in die Haare bekommen, weil die da unterwegs war und ihr Geruch da überall ist. Also das bringt ja vieles mit sich. Das heißt, es macht immer Sinn, wenn es einem irgendwie möglich ist, mit der Hündin in der Standhitze mindestens zu den unfrequentierten Zeiten zu gehen oder aber an Orte zu gehen, die halt jetzt, wo halt auch nicht super viele Hunde freilaufend sind und wo, ja, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Köln bleibe, mit der Hündin nicht in Beethovenpark laufen oder in Stadtwald, sondern da gehst du halt wirklich mal am Feldrand, da machst du mal eine extra Meile. Oder ganz ehrlich, in der Not gibt's halt jetzt für die paar Tage, wo sie in der Standhitze ist, dann eben einfach viel spazieren auf Gehwegen. Das ist zwar doof, aber das ist ja auch total überschaubar. Mal abgesehen davon ist das jetzt für eine Hündin in der Standhitze ja auch total belastend, nicht gedeckt zu werden. Also kann es sein, nicht jede Hündin hat da so ein starkes Bedürfnis, aber wenn ich jetzt an meine 4 Hündinnen denke, die ich ja ihr ganzes Leben immer durch die Standhitze bringen musste, solange sie gelebt haben, die hatten immer absolut eine Meinung. Und wenn die in der Standhitze waren und Rüden gesehen haben, war das für die Stress. Und den nehmen die sogar mit nach Hause. Also ich habe das hier schon, wenn wir Rüdenbegegnungen haben, und ich versuche ja, wie du weißt, wirklich die zu vermeiden, und es gelingt mir auch fast immer ganz gut. Aber wenn man dann doch mal eine hat und man kommt nach Hause, dann merkst du, dass die viel gestresster und unruhiger sind als sonst, weil die halt die Chance verpasst haben, sich fortzupflanzen. Und das ist ja etwas ganz, ganz tief, was ganz tief in denen sitzt. Das sind tiefste Instinkte. Und das ist bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger ausgeprägt. Aber ja, belastet die Hunde halt auch. Also könnte man weglassen. Und deswegen bin ich da bei dir, ne? Also ist schon sinnvoll, sich da einen anderen Platz für den Spaziergang zu suchen. Was nicht heißt, dass man nicht willkommen ist. Man muss da immer, ich finde das immer so schwierig, wenn Leute sagen, ja, aber ich muss ja auch irgendwo mit meinem Hund hin. Ja, da hast du auch recht mit. Aber überleg mal, ob es nicht doch eine andere Möglichkeit gibt. Und oft gibt's die halt nicht, dann ist das so. Aber wenn es die doch gäbe, dann wäre es total toll für alle, wenn man die auch nutzt.
Und das ist ja da genau der Punkt. Also es geht ja nicht darum, dass man nicht willkommen ist oder dass man plötzlich aussätzig ist oder so, sondern es geht einfach nur darum, dass in einer gewissen Zeit ja, also keiner in eine doofe Situation gebracht wird. Und dazu gehört man ja irgendwann auch selbst. Das ist das genau das, was ich nicht nachvollziehen kann. Und das ist ja auch genau das, was ich dann auch nicht glauben kann immer bei solchen Begegnungen, wie eben zum Anfang der Folge skizziert. Also was fehlt da? Und da denke ich, dann komme ich dann auch ganz schnell immer wieder auch so zum Know-how am Ende. Und bestimmt auch, deshalb vielleicht auch ganz okay, dass es den einen oder anderen Podcast gibt, wo man über solche Sachen spricht. Wir sind nicht der einzige Hunde-Podcast, und es gibt Magazine, es gibt Online-Artikel, es gibt alles Mögliche inzwischen, wo man sich digital oder aber auch haptisch informieren kann, und am allerbesten in der Hundeschule. Und da denke ich mir immer, dieses Ich-Bezogene ist etwas, was mir natürlich massiv auf den Nerv geht, was sich dann auch in solchen Situationen deutlich zeigt. Und es ist so eine gewisse Form von Egoismus, die aber auch nur gefühlt, kann sein, dass ich da total falsch liege, zugenommen hat. Und aber auch ganz viel gefährliches Halbwissen, wo ich immer so denke, wenn du dir ein Auto kaufen willst, dann recherchierst du doch irgendwie tagelang und wochenlang und vergleichst Preise, machst Probefahrten, whatever. Gehst da wirklich irgendwie meistens in die Tiefe. Man kauft ja kein Auto, einfach so, zack, von der Stange, finde ich schön und los geht's. Bei einem Hund ist das scheinbar anders. Da guckt man sich vielleicht mal das Tierheim an oder da macht man mal irgendwie einen Besuch, wenn man oder guckt sich Bilder an im Internet, wenn es ein Tierschutzhund ist. Oder man guckt mal kurz in ein Rasseprofil, oder meine beste Freundin hat auch einen Wischler, so, dann finde ich gut. Und dann denke ich mir so, egal ob das eine Rasse ist oder egal ob das Hundeverhalten ist, da wird irgendwie nur so halb eingestiegen in das Ganze, in die ganze Materie. Und ich finde das so schade, weil es gibt ja Möglichkeiten. Und genau solche Situationen, gebe ich offen zu, sind natürlich auch, sie sind gar nicht so speziell. Aber ich glaube, da kann einfach wirklich nur eine gute Hundeschule helfen, die solche Situationen kennt, wo man solche Situationen einfach auch übt, wo man jetzt nicht 1:1, ne, aber vergleichbar ist, genauso wie in der Schule. Du lernst Dinge und kriegst Handwerkszeug mit an die Hand, um gut durchs Leben zu kommen. Und das ist ja da genauso. Und das ist das, was mich eigentlich noch trauriger macht, dass dann eben deshalb, weil sich Menschen nicht in der Tiefe ausreichend informieren, total viele Missverständnisse passieren. Unter anderem auch jeden Tag im Wald.
Ja, und das ist halt viel dieses, jeder ist bei sich mit seinen Problemen beschäftigt und überlegt nicht wirklich, was dem mit dem Gegenüber los ist. Ich bin halt so ein mega Freund davon, Konflikten komplett aus dem Weg zu gehen. Weil jeder Konflikt, den ich mit dem anderen Menschen austrage, der wird am anderen Ende der Leine auch wahrgenommen und vielleicht auch eine Meinung dazu sich gebildet. Und das will ich doch alles nicht. Und deswegen ist es halt umso friedlicher wir alle miteinander umgehen, umso mehr werden die Hunde auch friedlich sein. Wir haben die Stimmungsübertragung, wir sind den Hunden ein Beispiel, die Hunde orientieren sich an uns und unseren Emotionen. Es ist halt einfach Quatsch, sich in so missliche Lagen zu bringen. Und ganz ehrlich, wenn du auf jemanden triffst, der mit 4 Hunden um die Ecke kommt, die alle nicht an der Leine sind, dann hast du genau 2 Möglichkeiten, deinen Hund an die Leine nehmen und den anderen drum bitten, oder du lässt es geschehen alles. Aber und ich bin total, also ich kann das mir, wenn, also ich kann mir total vorstellen, wie die Frau mit dem Hund, der auf Artgenossen schwierig reagiert, deine 4 Hunde sieht, von denen 3 riesig groß sind und sich denkt, Scheiße, das geht auf gar keinen Fall. Und ich verstehe voll, dass derjenige sich denkt, die müssen jetzt auf jeden Fall alle an die Leine. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Aber dann nehme ich als allererstes den 2. auch an die Leine. Weil ich kann ja nicht von meinem Gegenüber erwarten, dass der jetzt seine Hunde anleint und da dieser Begegnung ausgesetzt ist, die womöglich dann durch meinen 2. freilaufenden Hund irgendwie dann für den komisch wird. Also ist das selbstverständlich, dass ich meinen Hund sofort auch sichere, ob ich den jetzt an die Leine nehme oder am Halsband festhalte, ist ja völlig Wurst. Ich gehe ein bisschen auf Seite, ich sage Sitz und dann rufe ich dem anderen zu, der ist unverträglich, bitte ziehen Sie einfach vorbei an mir. Und dann ist doch alles gut. Problem gelöst.
Ja, also ich gebe zu, man verliert ja so ein bisschen selber ein bisschen die wie soll ich sagen, man verliert die Relation von den eigenen Hunden. Also man sieht nicht mehr, dass die groß sind. Bei Bilbo weiß ich natürlich, dass er groß ist. Und zwar sehr groß ist. Bei Spaniel und Pelle würde ich das jetzt nicht unbedingt behaupten, aber ich immer sagen, das sind so mittelgroß. Aber ja, da kommt erstmal ein Rudel auf dich zu. Ne? Ein kleines. Und da muss dein Hund auch erstmal mit klarkommen. Jetzt sind die nicht so drauf, dass sie alle mit Anlauf auf den Hund stürzen. So ist es halt nicht. Der Einzige, der sehr forsch manchmal ist, ist Pelle, weil er unsicher ist und nach vorne geht, aber nicht doof, sondern er ist halt schnell da und guckt sich die Situation an. Aber ich kann das total nachvollziehen. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass wenn man dann vielleicht sogar noch einen kleinen Hund hat, dass man dann so leicht Puls kriegt, weil man nicht so richtig weiß, was los ist. Aber, und hier kommt's ja, vielleicht, und das ist ja, da nehme ich mich gar nicht aus, vielleicht ist es so, dass man einfach, wenn man weiß, man geht in dieser Area spazieren und man weiß, es sind eigentlich alle Hunde cool, die kennen sich alle, dann wirst du auch nachlässig, weil dann denkst du auch so, hast du bei dir abgespeichert innen drin, hier ist Frieden. Jeder Hund, der um die Ecke kommt, ist kein Problem, weil wir kennen uns und da war nie was und da wird nichts sein, alles gut, ich kann auch endlich mal meine Gedanken im Alltag mal so ein bisschen schweifen lassen. Die Hunde haben Spaß. Ich gehe durch die Sonne, ich genieße die ersten Spechte und Frühlingsdinger, was auch immer. So, das ist auch total normal. Und dann wirst du da auch, bist du vielleicht dann nicht mehr so konzentriert und nicht mehr so achtsam. Und hast dann zudem auch noch die Relation für so ein Bilbo vielleicht auch noch verloren. Also, da kommen ja so viele Sachen zusammen. Aber, und da bin ich ja wieder an dem entscheidenden Punkt, anstatt dass man darüber spricht oder anstatt dass man sagt so, also auch ich hätte ja sagen können, sorry, tut mir total leid, ich weiß, ist vielleicht auch ein bisschen doof, wenn jetzt irgendwie 4 Hunde plötzlich dann auftauchen um die Ecke. Ja, da ist man dann vielleicht auch ein bisschen erschrocken, ist ein bisschen nervös, wollen wir die Situation jetzt irgendwie so. Das dauert dann aber auch das dauert ja alles eigentlich zu lange, weil du musst ja die Situation erstmal lösen.
Ja, ja.
In der idealen Welt kannst du natürlich dann auch tatsächlich vielleicht auch eher reden, aber nicht eben genau in dieser Situation. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation und da sind wir vielleicht auch wieder an dem Punkt, weiß ich jetzt nicht so genau, Ist es so, dass in der Hundeschule solche Szenarien auch besprochen werden? Also ich weiß irgendwie, dass das eben, und das ist auch gut, dass ja wirklich viel am Hund geübt wird und dann wirklich einfach auch so studiert wird. Ist Kommunikation da inzwischen ein Thema? Ist das sowas, wo man drauf vorbereitet wird?
Ja gut, in der Hundeschule, super dehnbarer Begriff. Ja, kann ich dir jetzt ehrlicherweise nicht beantworten, diese Frage, was die Kollegen machen. Also ich weiß, dass ich sehr, sehr viele Dinge, die ich in der Welpenschule bespreche, und das sind die Grundlagen, die ich genau da an der Stelle, beginne ich ja immer mit den wichtigsten Dingen. Und in der Welpenschule wird unglaublich viel geredet und im Verhältnis viel weniger gearbeitet mit dem Hund, weil der ja eh eigentlich nur pennt. Wo wir nachher im Junghundekurs oder im fortgeschrittenen Kurs ja fast oder überwiegend arbeiten und deutlich weniger theoretische Einheiten haben. Und das gehört natürlich in die Grundlagen rein. Für mein Verständnis in meiner Hundeschule, was jetzt die Kollegen machen, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sehr, sehr viele wenig reden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass man, wenn, oder dass viele Menschen, wenn sie Hundetrainer werden, denken, sie würden ganz viel Zeit mit Hunden verbringen, aber eigentlich musst du unglaublich viel reden und unglaublich viel mit Menschen reden und unglaublich viel dich um Menschen kümmern, und du hast ziemlich wenig mit Hunden zu tun, leider. Das ist ein Trugschluss, und ich glaube, da passt das vielleicht manchmal nicht ganz zusammen, aber tatsächlich gehört das in die Grundlagen natürlich. Das, genau wie du im Welpenkurs schon erklärst, wie viel muss dein Hund aushalten, wie viel Kontakt muss dein Hund mitmachen, welche Signale musst du erkennen können, ob dein Hund Lust auf eine Begegnung hat oder nicht, wann fühlt sich dein Hund in der Begegnung wohl oder unwohl, was machst du, wenn er sich unwohl fühlt, sollte er das aushalten lernen oder nicht. Haben wir ja alles schon in den vorigen Folgen tausendmal besprochen. Mhm. Und wenn du das in der Hundeschule versäumst, den Leuten mitzugeben, hast du nachher die Problemhunde. Weil, ja, gut, hast du halt auch wieder Arbeit mit als Hundetrainer, aber das ist die unangenehmere Arbeit. Viel, viel mehr Spaß macht es ja, die Leute cool vorzubereiten, und die werden nie, die werden ihr ganzes Hundehalterleben lang, werden die denken, ach, der Hund ist ja mega cool entspannt und da ist nie was gewesen. Ja, du hast ihn ja vielleicht auch einfach von Anfang an sehr gut begleitet und ihn gar nicht erst in diese Situation gebracht, wo er das Gefühl hat, auf sich gestellt zu sein und in eine Reaktion gehen zu müssen. Aber jetzt, um nochmal auf diese Situation mit der Frau zu sprechen zu kommen, was du eben meintest, ne, dass das alles so schnell geht und man dann oft gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich zu kommunizieren. Das stimmt, aber das, so sehen ja 90% der Begegnungen aus, und deswegen behaupte ich trotzdem, dass es ein ritualisiertes Verhalten sein müsste als Hundehalter, dass man in einer Begegnung weiß, wie man reagiert, auch wenn es 4 Hunde sind, die kommen. Wenn ich auf eine große Gruppe treffe, und das passiert mir ja auch. Meistens bin ich ja die große Gruppe, weil ich entweder im Training mit vielen Hunden bin oder aber mit meinen vielen Hunden bin. Aber es gibt's auch andersrum. Und in den Situationen mache ich einfach Platz und lasse die vorbeiziehen. Und das ist ritualisiert. Und dann sendet man sich gegenseitig Signale auch. Oder aber man sagt, das passt gut. Und man lässt die ganze Sache einfach geschehen. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Nur jetzt in dem Fall, in dem du auf diese Person getroffen bist, die wird ja ihren Grund haben, warum die den Hund nicht ableinen kann. Vielleicht hat er auch einfach, das wäre vielleicht völlig eskaliert mit deinen 4 Hunden. Vielleicht hat die komplett recht gehabt. Ja, aber die Kommunikation oder die Signale, die gesendet wurden, die waren halt leider nicht gut. Ne? Also die haben nicht gereicht, um diese Situation problemlos geschehen zu lassen.
Ja, dem ist wohl so.
Und guck mal, du erinnerst dich doch an Lisa, ne? Lisa, ja. Lisa hat eine große Leidenschaft dafür, ihre Hunde alle unangeleint zu führen. Und die hat ja auch irgendwie so 5, 6 und dann noch der ein oder andere Pflegehund. Das sind ja immer so zwischen 5 und 10 Hunde hat die ja immer dabei. Mhm. Und die mag die gar nicht an die Leine nehmen. Ich bin ja ein großer Freund von Leinen, weil ich kein Freund von Worten bin. Und wenn ich in so Situationen, in Situationen gerate, wo ich auf Leute treffe, dann leine ich möglichst schnell alle Hunde an, damit ich nicht diskutieren muss. Mhm. Und sie diskutiert aber dann eher, ne? Und geht dann aber, und das ist halt das, worauf ich hinaus wollte, die packt dann ihre 10 Hunde auf Seite. die geht dann einfach auf Seite. Und dann setzt die ihre 10 Hunde ab, die sie bei ihr hat, und sorgt dafür, dass die alle brav sitzen bleiben, was im Übrigen ein unfassbar gutes Training ist. Und der andere Mensch kann vorbeilaufen. So, und das funktioniert mal. Und mal funktioniert es nicht, weil irgendeiner anfängt mit ihr zu diskutieren, weil sie jetzt die Hunde nicht an die Leine genommen hat. Und aus dem Grund würde ich das zum Beispiel nicht machen, weil ich bei dieser Diskussion irgendwann Amok laufen würde. Aber sie kann das aushalten, also macht die das und diskutiert dann auch mit den Menschen, was ich total großartig finde, weil wahrscheinlich jeder dann nachher vielleicht auch schlauer aus dieser Sache wieder rausgeht, hoffentlich. Aber was ich darauf hinaus will, ist, die kann mit ihren 10 Hunden einfach auf Seite gehen und die absetzen. Und dann kann der andere vorbeilaufen. Und das, worauf ich hinaus will, ist, es lässt sich ja alles mit Struktur und Ruhe und Erziehung, lässt sich eigentlich jede Situation ganz gut lösen. Es wird ja immer dann problematisch, wenn Unruhe entsteht, Unsicherheiten da sind. Die Unsicherheiten sind ja meistens bei den Menschen. Wenn du einen Hund dabei hast, der halt eskalieren könnte bei einer Begegnung, ist der Mensch mega unsicher, was ich ja völlig verstehen kann. Ist ja auch eine super, ist ja, will ja keiner erleben. Und diese Emotionen, die müssen wir in den Griff kriegen, alle. Also, und am besten kriege ich die in den Griff. Also habe ich jetzt einen Hund, der eskaliert in Situationen, dann kann ich das nur auf zwei Arten lösen. Entweder ich manage das und manage das so gut, dass ich mich wohlfühle und mich entspannen kann, oder der hat einen Maulkorb an. Und dann fühle ich mich sicherer und kann wieder mit mehr Ruhe das Management trainieren und üben, bis ich dann soweit bin, den Maulkorb wegzunehmen und mich trotzdem wohlzufühlen.
Ja, und das ist genau der springende Punkt. Also bei einer Lisa, und ich bin, glaube ich, auch eher Team Lisa, vom Grundsatzgedanken her. Aber das setzt eben voraus, dass du wirklich sehr mit dir im Reinen bist. Das bedeutet, dass du sehr, sehr klar bist und dass du auch in solchen Situationen, auch in Stresssituationen, total den Überblick behältst, total einfach von dir Signale sendest, hey, auch wenn es 10 sind, ihr 10, guckt mich an, ihr lasst euch von mir inspirieren und nicht von irgendjemandem anderen. Meine Gelassenheit, meine Ruhe ist auch eure Ruhe, und das musst du erstmal übertragen kriegen. Also ich finde, das ist schon wirklich dann auch absolute Champions League. Also das, um ehrlich zu sein, ich mache das auch öfter mit den 4. Das mit 3 funktioniert's immer. Man kann sich vorstellen, dass der kleine weiße Terrorist derjenige ist, der dann immer mal aus der Spur geht. Also mit Bella ist da noch ein bisschen Arbeit vor mir.
Diskussionsbedarf.
Da, ja, sie redet sehr gerne und diskutiert. Aber vom Grundsatz her finde ich das ganz toll, wenn das funktioniert. Ich weiß aber auch, und da bin ich komplett bei dir, ich habe so keinen Bock auf so einen Spruch wie: Ich habe es ihnen doch jetzt 3-mal gesagt, dass sie ihren Hund anleihen sollen oder ihre Hunde anleihen sollen. Warum tun sie es denn nicht? Und diese Sprüche hast du leider einfach ganz oft.
Ja, gut, aber dann muss man, also da muss ich jetzt aber auch noch eine Sache zu sagen. Jetzt auch bezugnehmend auf die Situation von Lisa. Man darf nicht vergessen, wenn einer dich aktiv darum bittet, bitte nimm deinen Hund an die Leine, dann hat der vielleicht auch Erfahrungswerte. Weil ich kann dir eine Sache sagen, ich habe schon Tausende von Menschen gesehen, die mit ihrem Hund unangeleint, und dann sagen die, nee, der hört super, es geht alles ganz toll. Genau. Das,
und dann springt er los.
Satz mit X. Und die Erfahrung haben auch viele Menschen gemacht. Dann kommt da irgendein übermütiger Mensch, super lässig, super cool, am besten noch Handy am Ohr, und sagt, nee, das passt schon. Ich brauche den nicht anleihen. Und du bittest den, doch bitte nehmen Sie den Hund an die Leine. Nee. Brauche ich nicht. Und zack, hast du das Drama. Und aufgrund dieser Erfahrungswerte passiert es dann, dass da ein Vertrauensmangel allen gegenüber ist. Und das kann ich auch verstehen. Weil, klar, ne, weil ich jetzt weiß, ich zum Beispiel, Lisa hat's drauf. Aber gehen wir jetzt mal, du kennst ja noch die Hundeschulsituation bei mir in der Hundeschule. Wenn wir jetzt mit 10, 15 Hunden in der Fußarbeit sind oder in der Freifolge, die sind alle in der Freifolge, und wir begegnen einem Artgenossen, werden wir immer stehen bleiben, Sitz an die Leine nehmen, auf Seite gehen, Platz machen. Das ist, hat viel damit zu tun, zu signalisieren, also erstmal dem Gegenüber zu signalisieren, wir respektieren dich komplett, wir wissen, du bist jetzt in der Mitte. Das ist ja auch so ein Ding. Ein Hund, der immer cool und entspannt ist, kann sehr uncool und unentspannt werden, wenn er jetzt an 10, 15 anderen Hunden vorbei muss. Und das erlebe ich permanent in der Hundeschule. Ich sehe sehr oft Leute, die dann selber völlig irritiert sind, weil ihr Hund komplett komisch reagiert, weil der jetzt an der ganzen Gruppe vorbei muss. Und das ist halt super, klar, die fühlen sich ja total, also die müssen an 15 Artgenossen, die sie nicht kennen, vorbei. Das ist totaler Stress. Wenn er jetzt noch da durch müsste und die sind alle nicht angeleint und dann schießt doch einer los, dann kann der auch mal reagieren, der andere Hund. Und darum geht's halt letztendlich. Wir müssen das respektieren, dass wenn Leute sagen, bitte nehm deinen Hund an die Leine, finde ich, gibt's eigentlich nichts zu diskutieren, dann machst du das. Und dann machst du das deswegen, weil du weißt, der hat seine Gründe. Der wird nämlich schon oft genug auf die Nase gefallen sein mit Vertrauensvorsprung. Und das klappt halt zum Beispiel, Lisa, ich weiß es, weil ich kenne Lisa, ich war auch oft genug mit der unterwegs, die hat ihre 10 Hunde wirklich im Griff. Wenn sie die irgendwo absetzt, da geht auch, schießt auch keiner los. Die hat die komplett im Griff, die sitzen dann da. Aber das weiß das Gegenüber nicht. Und der hat womöglich einen unsicheren Hund, der in solchen Situationen auch mal nach vorne geht. Hat der Bock auf das ganze Elend? Nö. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Und da schließt sich nämlich der Kreis, der Übermut ist Wahnsinn da draußen. Wie übermütig Leute ihre Hunde von der Leine lassen, die haben keinen Rückruf drauf, die Hunde sind völlig übergriffig, die machen andere platt. Und das ist absolut, die sind total in der Überzahl. Die Leute, die übermütig sind, sind komplett in der Überzahl und die wenigsten haben tatsächlich wirklich ihre Hunde im Griff.
Mehr Statement kann man eigentlich zum Ende dieser Folge nicht haben. Deshalb hat Sarah jetzt alles abgeräumt, nochmal in der Zusammenfassung für euch. Und danke dir sehr für das letzte Ausrufungszeichen, das du da gesetzt hast. Und freue mich auf die nächste Folge, nächsten Dienstag, wo wir uns mal um Rassen kümmern und was steckt eigentlich so drin und ist es wichtig, das zu wissen und ist die Neugier, was in Mischlingshunden drin steht, eigentlich ist das wirklich wichtig. Bin sehr gespannt, habe da auch schon sehr, sehr viele Fragen im Kopf und freue mich auf nächste Woche.
Ich freue mich auch, Mike, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.